Ja, ein herzliches Willkommen nochmal und ich möchte gerne mit euch erstmal beten. Herr, ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir feiern dürfen. Ich danke dir, dass wir mutig vor deinen Thron kommen dürfen, die Gemeinschaft mit dir suchen dürfen, dass wir keine Menschen sein müssen, die Angst haben, sondern herzlich eingeladen sind, dir zu begegnen, dass du dich freust auf Gemeinschaft mit uns. Das tut uns gut, davon leben wir, das brauchen wir, hab dafür herzlichen Dank. Weil wir wollen heute Morgen auch weggucken von uns. Du siehst an der Grenze zwischen Griechenland und Türkei, dass dort viele Menschen ja, einfach alleingelassen sind, politisch sozusagen verheizt werden. Und wir möchten dich bitten, dass du eine gute Lösung schenkst für die Menschen. Uns ist das, glaube ich, manchmal zu hoch, aber wir wollen dich bitten, dass die Politiker ja, ihre Streits, ihre Auseinandersetzungen nicht auf den Rücken der Menschen austragen müssen. Gib, dass dort wirklich für die Menschen etwas getan wird, dass Menschen nicht im Freien übernachten müssen mit ihren Kindern und dann eben auch noch mit Tränengas beschossen werden, in Anführungszeichen müssen. Wir wollen dich bitten, dass du Weisheit gibst, auch Klarheit. Ich wüsste auch nicht, was richtig ist, aber wir wollen dich einfach bitten, dass du dich der Situation annimmst. Wir wollen dich auch bitten für die Hysterie in unserem Land und was sinnvoll ist. Wir wollen dich vor allem bitten, dass Menschen, die jetzt wirklich schwer krank sind, auch durch den Virus, durch das Virus, dass sie gut behandelt werden können. Wir wollen dich bitten für die vielen Menschen auf der Welt, ja, die vielleicht nicht so gute Medizin haben wie wir, sei doch ihnen heute Morgen ganz nah. Wir wollen dich auch bitten für die Geschwister im Glauben, die weltweit denen es schlechter geht als uns, die verfolgt werden, die bedrängt werden, dass du auch ihnen ganz nah bist, sie immer wieder tröstest. Und wir wollen dich auch bitten für die, die unter uns schwach sind, krank sind, einsam sind, in Not sind, ja, dass wir zum einen Blick für sie haben, sie sehen und erkennen und ihnen auf gute Art und Weise eine Hilfe und ein Gegenüber sein können. Hilf du uns dabei und lass auch diesen Gottesdienst dazu dienen. Amen. Ja, ein Vater hört, wie seine Tochter ganz laut streitet mit jemand, mit einem anderen Kind und irgendwann dann ruft, Lilly, sei doch ruhig. Und dann sagt Lilly, aber Papa, wir spielen doch nur Gemeinde, wir spielen nur Kirche. Da ist das wohl selbstverständlich, dass man ziemlich laut wird. Das ist schade, denn eigentlich ist Gemeinde so nicht gedacht. Ich habe mal überlegt, was macht denn Gemeinde zu etwas Besonderem? Was unterscheidet uns von einem normalen Verein, möchte ich mal sagen? Zum einen unterscheidet Gemeinde, dass sie Gottes Erfindung ist. Also Gott hat Gemeinde ins Leben gerufen. Von da muss es schon mal etwas Gutes sein, da er der Schöpfer ist. Ein weiterer Grund ist, dass Gemeinde die beste Botschaft der Welt hat, dass eben Menschen, die verzweifelt sind, die einsam sind, die in ihrer Schuld zerbrechen, eingeladen sind, zu Jesus zu kommen. Und Jesus sagt, bei mir bekommt ihr neues Leben. Also es ist etwas Wunderbares. Was uns vielleicht nicht besonders macht, wenn wir die Qualität unserer Veranstaltung jetzt am Fernsehen messen, da schneiden wir, denke ich, ohne uns jetzt schlecht reden zu wollen, schlechter ab. Wir sind nicht die, die die beste Qualität liefern können, auch wenn wir uns Mühe geben. Aber wir sind die, die Menschen auch eine Heimat bieten können, die eben schwach sind, krank sind, einsam sind, denen es nicht so gut geht. Eine Frau, Mary Stingel, hat mal geschrieben oder so ein paar Fragen gestellt. Sie hat mal gesagt, hast du dir jemals gewünscht, du könntest in Jesu Augen schauen und seine Anteilnahme sehen, wenn du ihm von dem erzählst, was dich bewegt? Hast du dir je gewünscht, du könntest seine starken Arme spüren, wenn er dich tröstend in den Arm nimmt? Hast du dir jemals gewünscht, du könntest seine leuchtenden Augen sehen, wenn du ihm vertraut hast und dich als treu erwiesen hast? Um wie viel einfacher, meint sie, wäre es, an Jesus festzuhalten, wenn uns Jesus so begegnen könnte oder würde, wenn er sichtbar unter uns wäre. Und dann schreibt sie, aber das ist genau der Grund, wieso er uns einander gegeben hat, um seine dienende Hände, sein mitfühlendes Herz, sein hörendes Ohr zu sein und seine ermutigenden Worte zu sagen. Also du und ich, wir sollen Stellvertreter Jesu sein, Gesandte Jesu, die anderen die Liebe Jesu geben können oder Anteil geben können an dem, was er für uns getan hat. Gemeinde, die füreinander einsteht. Ihr erinnert euch, wir sind in der Wertereihe, der Rahmen, die Liebe, ohne Liebe ist alles nichts. Wir haben beim ersten Mal über Jesus, Hinweisschild auf Jesus, wir wollen auf Jesus sehen. Dann haben wir mit der zweiten Einheit darüber gesprochen, dass wir uns helfen wollen, in der Jüngerschaft im Glauben zu wachsen. Beim letzten Mal ging es darum, dass wir die Bibel brauchen als Fundament und sie uns trotzdem einen weiten Raum zum Leben gibt, das Leben nicht eng macht und heute eben einander tragen. Da sieht man, wie jemand von einem Mitchristen getragen wird. Ich möchte das mit drei Gedanken deutlich machen. Den ersten, der heißt auch einander tragen. Unsere Überschrift, ja, wir sind eine Gemeinde, in der Menschen einander tragen und getragen werden. Eine Gemeinde ist Familie Gottes. Gott ist der Vater aller Christen und wenn Gott unser Vater ist, dann sind wir untereinander Geschwister. Ob uns das jetzt manchmal passt oder nicht, wenn ein Bruder, eine Schwester sehr anders ist als ich, aber Gott hat uns zusammengestellt. Er ist der Vater der Gemeinde, wir sind Geschwister und das beeinflusst oder soll unser Verhalten miteinander beeinflussen. Wenn ich weiß, dass jetzt Mario und meine Schwester im Herrn ist, soll ich sie anders behandeln oder ich soll alle Menschen gut behandeln, ne? Aber ich soll wissen, sie ist eine Schwester, die hat auch Jesus zum Herrn wie ich, dann soll ich mit ihr anders umgehen. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus einmal so einen Vers, wie wir einander einen Blick aufeinander haben können. 1. Thessalonicher 5, Vers 14, wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Also Paulus nennt verschiedene Gruppen von Menschen. Er spricht von unordentlichen Menschen. Das sind Menschen, die aus dem Takt gekommen sind, die ein unordentliches Leben führen, die Gottes Gebote im Moment an manchen Stellen vielleicht nicht mehr einhalten. Im Thessalonicher Brief spricht er auch über Leute, die faul geworden sind, die gesagt haben, wir brauchen nicht mehr arbeiten, der Herr kommt bald, lasst uns lieber beten. Und Paulus muss ihnen sagen, ihr sollt eure Familien versorgen, arbeitet was. Leute, die unordentlich geworden sind. Das sind Leute, die Christen sind, aber die sind ein Stück weit aus der Spur gekommen in ihrem Glaubensleben. Und eigentlich sollen die ja auch weiter dazugehören. Die sollen wieder zurückkommen, Jesus wieder ernst nehmen. Und Paulus macht deutlich, diese Brüder und Schwestern, die du vielleicht kennst, die aus der Spur geraten sind, die haben ein Anrecht darauf, dass du ihnen vielleicht hilfst, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. In Liebe natürlich, die Motivation muss stimmen. Ich kann jemand auch glatt bügeln, das meint Paulus nicht. Sondern in Liebe Menschen wieder gewinnen für Jesus, sie vielleicht auf Dinge hinweisen, die nicht in Ordnung sind. Wenn ich Menschen gehen lasse, dann handle ich eben gerade nicht aus Liebe. Wenn ich weiß, jemand läuft in sein Unglück oder macht was Schlimmes und ich sage ihm das nicht, oder dann bin ich ihm kein gutes Gegenüber. Ich habe das mehrmals erlebt, dass Mitchristen mir Dinge gesagt haben, die haben mir meistens nicht gefallen, aber sie hatten trotzdem recht. Und ich bin dankbar, dass sie mir das gesagt haben. Und ich hoffe, dass du auch jemand bist, der jemand anderem auch mal etwas in Liebe sagen kann, weil du ihn liebst, weil er es braucht. Paulus spricht von der nächsten Gruppe in unserem Vers von Kleinmütigen. Das sind Menschen, die sind verzagt, die sind entmutigt. Die haben im Moment Schweres erlebt, vielleicht jemand verloren, der gestorben ist. Sie haben eine schwere Situation in ihrem Leben, die sie herausfordert. Das sind Menschen, die sehen nur noch einen Berg und keine Lösung mehr. Die sehen nur noch das Problem und wissen nicht, wie sie damit fertig werden sollen. Die haben allen Mut verloren, nur noch ganz kleinen Mut. Und diesen Kleinmütigen, die sollen wir ermutigen. Hier werden sie die Ängstlichen genannt. Denen sollen wir wieder Mut machen. Worte mitgeben, die ihnen helfen, die sie aufbauen. Eigentlich wollte Melanie euch das Beispiel selber erzählen, aber sie kommt im Moment nicht wegen dem Virus und weil wir ja kurz vorm Ende der Schwangerschaft sind und vorsichtig sein will. Aber sie war zum Beispiel vor ein paar Wochen, war hier Abendmahl und dann war es ja so, dass wir immer einladen, im Gottesdienst nach vorne zu kommen. Und Melanie war an dem Morgen sehr schwindelig und sie war traurig, weil sie nicht zum Abendmahl wollte, weil sie Angst hat, sie fällt um. Und dann hat sie gebetet, Jesus, ich kann nicht zu dir kommen, wenn du willst, dass ich es Abendmahl feiern, musst du zu mir kommen. Und dann hat sie gesagt, das Schöne war, nach dem Gottesdienst ist Anna auf sie zugekommen und hat ihr etwas gesagt, was Melanie in diesem Moment genau gebraucht hat. Sie hatte kleinen Mut und Anna hat ihr Mut gemacht. Ohne das zu wissen, war Anna ein Geschenk Gottes an Melanie, weil sie in diesem Moment auf sie zugekommen ist. Also Jesus ist durch Anna zu Melanie gekommen. Und du kannst auch jemand sein, der für jemand anderen in diesem Moment Jesus ist, der im Auftrag, im Namen Jesu diesen Menschen etwas Gutes mitgibt. Dann spricht Paulus von der dritten Gruppe, der Schwachen. Schwach kann man in vielerlei Hinsicht sein, körperlich, geistig, seelisch, an Glauben. Das sind Menschen, die brauchen... Ich mache nichts, ich rede nur. Wir gucken mal, sonst nehme ich es gleich. Aber vielleicht drehst du ein bisschen runter. Ich versuche lauter zu reden. Gut. Das sind Menschen, die oft beständig Hilfe brauchen. Manchmal nennt man die besonders hilfsbedürftige Personen. Und das ist nicht negativ gemeint. Manchmal wäre es einfacher, so denken wir, wir hätten diese Armen und Schwachen vielleicht gar nicht. Die machen Arbeit und machen Mühe. Das Interessante ist, dass Jesus genau andersrum denkt. Dass Jesus sagt, in der Gemeinde muss Platz sein für Arme, für Schwache, für die, die nicht viel leisten können, für die, die manchmal einfach kein Licht mehr sehen können auf Dauer, die in Not sind. Für solche Menschen muss Platz sein in der Gemeinde. Und das ist gut so. Das ist aber auch unsere Aufgabe, diese Schwachen mitzutragen, ihnen zu helfen, ein gutes Gegenüber zu sein. Einem Schwachen kann ich nicht immer theologisch große Erklärungen geben. Die braucht er manchmal gar nicht. Der braucht manchmal einfach vielleicht, dass ich da bin und ihn in den Arm nehme und zuhöre. Oder zuhöre. Einfach für ihn Zeit habe. Und Paulus nennt die vierte Gruppe, also wir kommen nicht raus aus der Nummer, er nennt jedermann, habt Geduld gegen jedermann. Geduld ist eine Eigenschaft Gottes. Geduld ist eine Gnadengabe, eine Frucht des Geistes. Und im Hohelied der Liebe heißt es auch, Liebe ist geduldig. Also Geduld im Umgang mit Menschen ist unverzichtbar. Wisst ihr, ich bin meistens ein sehr pünktlicher Mensch und bin immer 5 Minuten zu spät. Mindestens 5 Minuten. Ich warte lieber 5 Minuten vor einer Tür bei einem Besuch, als 5 Minuten zu spät zu kommen. Und dann gibt es Menschen, die kommen grundsätzlich 5, 10 Minuten zu spät. Und dann muss ich damit umgehen lernen. Und meine Art ist nicht besser als die des anderen. Der hat vielleicht auch Gründe, vielleicht ist er einfach von der Art anders als ich. Er hat andere Prioritäten. Mich wurmt das manchmal, aber das muss ich lernen. Das hat was mit Geduld zu tun, dass andere anders sind als ich. Das macht Gemeinde ja spannend. Ne? Wenn wir alle gleich wären, wäre es ja langweilig. Eine Herausforderung. Ich möchte das zusammenfassen. Der Rainer Zelewski, der hat ein Gedicht geschrieben. Das möchte ich euch jetzt einfach mal vorlesen und euch bitten, euch da rein zu versetzen. Er hat gesagt, siehst du den, der neben dir sitzt? Also schaut mal nach links und rechts, wer neben euch sitzt. Also nicht nur zu denen ihr immer guckt. So, siehst du den, der neben dir sitzt? Und jetzt sagt er weiter, vielleicht redest du sogar mit ihm. Was interessiert ihn das Wetter? Es kann doch sein, dass er eine innere Wunde hat, dass er gerade am Leben verzweifelt. Es kann doch sein. Nur über das Wetter reden heißt, einen Menschen nicht richtig sehen. Vielleicht bist du jetzt bei der Politik. Was interessiert ihn Politik? Du sitzt neben ihm. Er sitzt neben dir. Und du bist doch so weit weg von ihm. Ob es das gibt? Ja, das soll es geben. Ob es das auch in der Gemeinde gibt? Ja, das soll es auch in der Gemeinde geben. Es kann doch sein, dass er eine innere Wunde hat. Innere Wunden pressen einem die Lippen zusammen. Not hält den, der leidet, oft den Mund zu. Kannst du schweigen, wenn du neben ihm sitzt? Kannst du beobachten? Not deutet sich oft an. Wer nicht beobachtet, Gesten nicht deutet, wird auch den Menschen in Not nicht finden. Der neben dir braucht vielleicht dein Gebet. Der neben dir braucht vielleicht deine Zeit. Der neben dir braucht Jesus. Du neben ihm bist ein Mensch, der beten kann. Du neben ihm bist ein Mensch, der Zeit hat. Du neben ihm bist ein Mensch, der Jesus kennt. Du wartest auf die große Gelegenheit. Jetzt sitzt du neben einem, der das alles braucht. Noch ist es nicht zu spät. Noch nicht. Vielleicht habt ihr den Mut, am Ende des Gottesdienstes den neben euch mal zu fragen, ob es etwas gibt, wofür ihr beten dürft, ob er was auf dem Herzen hat. Der Blick für Menschen, der kommt nicht von alleine. Das war der längste Punkt. Der zweite Gedanke, aufbauende Besuche. In diesem Wert haben wir festgelegt, wir stärken unsere Gemeinschaft durch praktische Hilfen und Besuchsdienste. Wisst ihr, als Gott in die Welt gekommen ist, kündigt er das als einen Besuch an. Das ist ganz interessant. In Lukas 1, Vers 68 heißt es, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Gott kommt zu Besuch. Advent ist ja, Gott kommt, wir warten auf den kommenden Herrn. Gott besucht seine Menschen. Und weil Gott seine Menschen besucht, ist es auch gut, wenn wir uns einander besuchen. Wenn wir das auch im Blick haben, dass es gut ist, mal Menschen zu besuchen. Menschen zu besuchen, die vielleicht alt sind und nicht mehr oft kommen können. Menschen, die krank sind, Menschen, die einsam sind, Menschen, die im Moment in einer Notsituation sind, dass ich das als Dienst an Jesus sehen kann. Jesus sagt einmal in Matthäus 25, da spricht er auch von Gefangenen und anderen, aber er sagt, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Wenn wir jemanden besuchen, der in Not ist, besuchen wir sozusagen Jesus. Wenn ich Menschen besuche, ist es wichtig, dass ich ihnen Wertschätzung mitteile. Dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht abgeschnitten von der Gemeinde. Dass sie wissen, wir haben Interesse an ihnen. Dass sie in ihrer Einsamkeit nicht alleine bleiben. Das Interessante ist, so ein Dienst wird in der Gemeinde als etwas sehr Positives, Wertvolles gesehen. Im Jakobus schreibt einmal in Jakobus 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen. Man könnte jetzt auch die Kranken, die Witwer, die gibt es auch, hineinfügen, Menschen, die das brauchen. Ein gemeindlicher Besuchsdienst erleichtert das. Wenn ihr erwartet, dass ich alle Besuche mache, müsstet ihr unter Umständen lange warten, bis ich bei euch vorbeikomme. Ein gemeindlicher Besuchsdienst, wo mehrere Leute, die Gabe der Barmherzigkeit haben, mitmachen, erlaubt eine viel bessere Abdeckung, nenne ich das jetzt mal, dass Menschen wirklich besucht werden und das regelmäßig. Ich fand das interessant, auf einem Willow-Krieg-Kongress hat der Pastor der Gemeinde Niederhöchststadt zum Beispiel erzählt, die haben den Besuchsdienst so organisiert, dass ein Besucher immer die drei oder vier gleichen Leute besucht und ein anderer Besucher wieder drei oder vier andere Leute. Aber dadurch, dass ein Besucher nur eine bestimmte Anzahl hat, können sie eine viel bessere, intensivere Beziehung mit diesen Menschen schaffen. Ich fände, ihr könnt mal überlegen, wann ihr einen Besuch bekommen habt, von mir oder von jemand anderem, wahrscheinlich selten. Ihr seht, das ist ein Punkt, an dem wir arbeiten wollen und müssen. Und ich wünsche mir, dass Leute, die Gabe der Barmherzigkeit haben oder sagen, Menschen besuchen, mich unterhalten, mache ich gerne, mit ihnen vielleicht auch mal ein Gebet sprechen. Lasst euch ermutigen, kommt auf mich zu, am Ende des Gottesdienstes sprecht mich an. Wir möchten gerne das Angebot ausweiten. Und ich sage es euch, die Leute, die ihr besucht, werden es euch danken. Manche Menschen hier kennt ihr gar nicht, aber wenn ihr die mal besucht habt, mit denen gesprochen habt, das ist echt spannend, was Leute in unserer Gemeinde mit Jesus, mit Gott erlebt haben. Man ist selber beschenkt, wenn man da weggeht, wenigstens meistens, und hat, weiß, man hat etwas Gutes gemacht für sich selber und für den anderen. Also wir wollen das gerne intensivieren, aber dazu ist es nötig, dass Menschen auch sagen, ich könnte mir vorstellen, andere zu besuchen. Kommt auf mich zu, merkt euch einen Termin, ich werde ihn auch nochmal ankündigen. Am 18. Mai gibt es einen Abend, wo ich mal über Besuchsdienst spreche. Was bedeutet das? Was käme auf mich zu? Was habe ich zu tun? Kann ich das überhaupt? Kommt. Und wenn ihr nach diesem Abend sagt, da will ich gerne mitmachen oder es heute schon wisst, Regine, die koordiniert das Ganze, die wird dann Leute zuteilen, dass wirklich Menschen besucht werden. Glaub mir, es ist wichtig, gut und richtig, wenn wir das tun. Und ich würde mir wünschen, wenn wirklich Leute sagen, das kann ich mir vorstellen, da mache ich gerne mit. Man kann jünger oder älter sein, vollkommen egal. Man sollte nur begabt sein, ne? Nicht, dass wenn man weggeht und die älteren Leute dann alle am Weinen sind und hoffen, dass der oder die nie mehr wiederkommt. Das wäre dann schade, dann wärt ihr wahrscheinlich die Falschen. Das gibt es aber selten, glaube ich. So, das war der zweite und jetzt der dritte Gedanke, hilfreiche Seelsorge. Wisst ihr, was das Traurigste ist? Dass wir manchmal in der Gemeinde Not und Sorgen haben. Dieses Gedicht von Rainer Zelewski, wir sehen die Not dann manchmal trotzdem nicht. Und das Traurige ist, dass manche Christen nicht den Mut haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie Angst haben. Das hat was mit Stolz zu tun, mit Hochmut, Angst zu haben, Schwäche zuzugeben. Wir können von Winnie Pooh lernen. Puh, was war das Mutigste, was du jemals gesagt hast, fragt Schweinchen. Ich brauche Hilfe. Der wichtigste Satz. Ich brauche Hilfe. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt das. Man kann es euch leider oft nicht vom Gesicht ablesen. Und man weiß auch nicht, ob ihr es wollt. Aber es ist wichtig zuzugeben, wenn man Hilfe braucht, zu sagen, ich habe ein Problem, ich komme damit nicht zurecht, es beschäftigt mich was. Was auch immer, sucht rechtzeitig ein Gespräch mit jemand, der euch helfen kann. Ihr könnt gerne mich ansprechen, wir haben auch ein Seelsorgeteam. Da hinten sitzt Tina, kannst du einmal aufstehen, damit man weiß, wer Tina ist. Meine Frau ist die andere Diakonin für Seelsorge. Kommt auf Menschen zu, hier vorne sitzt auch jemand, mit dem man beten kann. Das ist, mal, sag ich mal, eine kleine Seelsorge, ein Gebet ist manchmal auch schon wirklich hilfreich und kann Dinge lösen. Nehmt es in Anspruch. Bleibt mit der Not nicht allein. Wir wollen seelsorgerliche Hilfe im Rahmen unserer Möglichkeiten anbieten. Wir können keine klinische Seelsorge anbieten. Das geht über die Möglichkeiten hinaus, die wir so können. Aber Dinge, die euch im Glauben beschäftigen, da soll es Ansprechpartner geben. In Jesaja 35 schreibt Jesaja diesen Satz, stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie, ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Den Blick auf Gott richten, Menschen Mut machen durch Zuhören. Nehmt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter als Beispiel. Der barmherzige Samariter sagt im ganzen Gleichnis, wie viel? Was sagt er? Er spricht nur mit dem Gastwirt am Ende. Das ist der einzige Satz, aber mit dem Betroffenen redet er, wenigstens in der Geschichte, kein Wort. Der barmherzige Samariter kommt an diese Situation, es jammert ihn, er ist betroffen über die Not eines Mitmenschen. Er hat gesunde Distanz, sich abzugrenzen, das ist auch wichtig. Es ist nicht schlimmer als der Seelsorger, als wenn der Seelsorger mehr weint als du. Das macht dich nicht, das ist, wird dann schwierig, vor allem wenn er noch mehr leidet. Der sollte ja ein Gegenüber sein und eine Hilfe. Und nicht, dass du ihn dann trösten musst, dann wird es schwierig. Aber der empathisch ist, der Menschen einfach wahrnehmen kann. Was macht er noch? Er gießt Öl auf die Wunden, er verbindet ihn, Er spricht wenig, also in der Geschichte gar nichts, packt ihn auf den Esel, bringt ihn zur Herberge und übergibt ihn dann in andere Hände. Und so funktioniert eigentlich Seelsorge. Menschen Empathie entgegenbringen, zuhören, für sie da sein in der Not. Empathie, habe ich schon gesagt, darfst du nochmal sagen, Empathie. Für ihn da sein. Seelsorge heißt zuhören, stärken, mit ihm beten, wenn es dran ist. Manchmal hilft auch wirklich ein richtiges Bibelwort zur richtigen Zeit. Für den Menschen eben Zeit haben. Wir haben gesagt, wir beten auch füreinander, miteinander. Wie gesagt, da gibt es auch hier die Möglichkeit, das nach dem Gottesdienst zu tun. Die Astrid Lindgren hat ja das Buch geschrieben, Ronja Räubertochter. Und in Ronja Räubertochter schreibt sie, lange saßen sie da und hatten es schwer. Und dann schreibt sie, aber sie hatten es gemeinsam schwer. Das war ein Trost, leicht war es trotzdem nicht. Ne? Alleine etwas schwer zu haben, ist herausfordernd. Mit anderen kann es sein, dass ich ihn dann tragen kann oder wenigstens neben ihm sitzen kann, mit ihm das aushalten kann. Man kann es vielleicht nicht immer leichter machen für andere Menschen, aber man kann da sein. Ein letztes Beispiel, wo jemand schreibt, der war in der Reha und in der Reha hat er so für sich den Eindruck gehabt, dass sein Leben wie ein vollbeladenes Boot ist. Er hat gesagt, mein Leben war so ein Boot voll mit Steinen und ich war am Rudern und kam nicht vorwärts. Und ich merkte, so kann ich nicht weitermachen. Und dann hat er in der evangelischen Kirche ein Schild gelesen, auch in der evangelischen Kirche können Sie beichten. Und er hat gesagt, er hat aber 10 Tage gebraucht, bis er den Mut hatte, zu dem Pfarrer zu gehen und mit ihm ein Beichtgespräch zu führen, mit ihm mal zu beten über Dinge, die ihn belastet haben, an Schuld, an Unaufgearbeiteten. Und dann sagt er, ich habe es nicht für möglich gehalten, aber als der Pfarrer mit mir gebetet hat, war es so, dass die ganzen Steine aus meinem Kahn raus ins Wasser geworfen wurde und mein Boot fuhr wieder weiter. Hab den Mut, wie gesagt, nochmal Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn ihr die Gabe der Seelsorge habt oder da Interesse habt, einmal weiterklicken. Es gibt in Kürze in Dorsten, gar nicht weit von uns weg, von der Ignis Akademie eine Seelsorgeausbildung. Wer also an sowas Interesse hat und sagt, das könnte ich mir vorstellen, ich würde gerne so einen Schnupper-Grundkurs machen, fühlt euch frei, fragt Tina oder meine Frau. Das ist eine gute Möglichkeit, sich da vielleicht einzubringen. Gut, ich komme zum Schluss. Die Mary Stingel hat am Anfang gesagt, man braucht dienende Hände, mitfühlendes Herz, ein hörendes Ohr und ermutigende Worte. Ich hoffe, dass du das hier erlebst und anderen das auch gibst oder geben kannst. Und wenn ich heute über das Thema spreche, tue ich das nicht, weil wir in den Bereichen alle super wären. Da müssen wir lernen, gerade im Besuchsdienst. Nehmt das mit. Glaubt mir, die Leute, die ihr besucht, werden euch dankbar sein, wenn ihr das wahrnehmt. Wer da ein Herz für hat, sprecht mich bitte an. Es ist etwas ganz Praktisches, Konkretes, was ihr tun könnt, was Menschen dient und hilft. Und habt, wie gesagt, den Mut, wenn ihr selber Not habt, auch mal jemand anzusprechen. Man muss nicht mit dem vollen Kahn, mit den Steinen, sich alleine durchs Leben quälen. Das kann man versuchen, aber es ist anstrengend, mühsam und so hat es sich Gott für dich und für mich nicht gedacht. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass wir einander tragen sollen und auch getragen werden dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du ja, uns aus der Verantwortung da nicht herauslässt, dass wir unordentliche, kleinmütige, schwache Jedermann begegnen sollen auf eine gute geistliche Art und Weise, die ihm dient. Du siehst, dass wir das oft nicht tun, dass ich das auch ja, manchmal nicht kann oder manchmal auch falsch gehandelt habe. Ich möchte dich bitten, dass du mir heute den Blick für den anderen schenkst, wie das der Rainer Zelewski gesagt hat. Ich sitze neben einem, gib, dass ich auch wirklich offen bin und sensibel werde für Menschen, die in Not sind. Und ja, gib, dass ich ihnen ein gutes Gegenüber sein kann. Gib uns die Gabe, mehr zuzuhören, weniger zu reden, Menschen mit Empathie zu begegnen. Und hilf uns auch, dass wir in diesem Bereich des Besuchsdienstes dann noch stärker werden dürfen, dass auch einige unter uns vielleicht sagen, da mache ich mit, das fordert mich heraus, das finde ich gut. Da wollen wir dich einfach bitten, dass du da auch Gnade schenkst. Segne uns auf diesem Weg und gib, dass wir wirklich auch Mut haben, wenn wir in Not sind, ja, das zu sagen, auf Menschen zuzugehen und uns Hilfe zu holen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Zeichen von Stärke. Dass ich stark bin, weil ich weiß, dass es jemanden gibt, der mir weiterhelfen kann. Danke, Herr, dass du das ja, uns so mitgegeben hast, das Miteinander von Schwestern und Brüdern, und segne uns darin. Amen.